Guten Morgen, liebe Offenbartcast-Hörer. Zumindest ist es bei mir jetzt am Morgen. Wie spät es bei euch ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich bin der Simon und jetzt gerade ist der Lukas ja nicht zu hören. Das liegt daran, dass es jetzt hier so eine Sonderfolge werden soll. So ein bisschen Testprogrammmäßig. Wir wissen auch noch nicht so richtig, wie das ankommt. Aber ich habe ja in einer Folge, ich glaube, es war die Folge 31, erzählt, dass da etwas passiert ist in meinem Wanderurlaub in Polen. Und es haben ein paar Leute sich dazu geäußert und gesagt, hey, Simon, erzähl doch mal. Und ich erzähle eigentlich tatsächlich sehr gerne Geschichten und wir gehen da jetzt mal rein, ja, und ich erzähle das in aller Ruhe. Lehnt euch zurück, nehmt euch einen Kaffee, Kakao, Saft, Bier, irgendwas, was die Uhrzeit gerade zulässt und lauscht mir. Wenn das gut ankommt, dann mache ich das vielleicht nochmal öfter.
Offenbart.
Ja, ich hatte mit zwei Freunden aus Essen, die quasi auch Kommilitonen von mir sind, wobei der eine ist ein Kommilitone, der andere macht die Finanzen, unsere Hochschule, die Idee, ja, lass doch mal wandern gehen. Wollte ich schon lange mal wieder machen, das ist einfach super lange her, dass ich das letzte Mal gemacht habe und ich dachte so an Polen. Warum eigentlich Polen? Ja, Polen liegt halt auch in der Nähe von Berlin und die Strecken sind da einfach entspannt und ich hab da auch so ein paar Freunde, die da auch schon mal waren und meinten, ja, das ist eigentlich ziemlich cool da, denn das ist touristisch jetzt auch nicht so erschlossen, ja? Und deswegen haben wir gesagt, okay, lass mal machen, fahren wir da hin und man denkt sich da nichts, ja, ist ja EU, ist ja direkt neben Deutschland, das ist ja quasi wie im Garten spazieren gehen, ja, also fahren wir da hin. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren also mit Auto in einen netten kleinen Ort, der heißt Schwedt, der ist direkt noch innerhalb der deutschen Grenze und fahren dann von Schwedt mit dem Zug nach Stettin hoch, um dann von Stettin über einen Ort, der heute Pyrce heißt, dann zurück nach Schwedt zu laufen. Ne? Wenn man dann so fertig ist mit dieser ganzen Wandertour, total verschwitzt, übermüdet und irgendwie glücklich, dann steigt man ins Auto und fährt nach Hause. Und so sind wir also losgefahren und der Tobi und der Philipp und ich also haben uns quasi die Aufgaben so ein bisschen geteilt. Ja, der Philipp war für die Ausrüstung zuständig und da haben wir uns in Skype-Gesprächen also immer wieder hingesetzt und darüber gesprochen, was wollen wir unbedingt mitnehmen, was finden wir sinnvoll, was sind vielleicht Gimmicks, die man nicht braucht, aber worauf man Bock hat. Und da sind wir, glaube ich, auf knappe 20 Kilo pro Person gekommen, die wir auf dem Rücken getragen haben. Ich war dann fürs Essen zuständig und habe halt gesagt, okay, 20 Kilo ist schon ordentlich viel, wir machen einfach Trockennahrung. Ich kaufe mal einen Wasserfilter, ein ganz tolles Produkt, habe ich ja schon mal in einer anderen Folge quasi vorgestellt. Und dann sparen wir einfach am Wassergewicht. Und der Tobi war zuständig für die Strecke. Hat also die Route ausgemacht und hat die uns quasi auch mal vorgestellt und sagte, ja, also Simon, du hast zwar vorgeschlagen, dass wir eher nur so 20 Kilometer am Tag machen, aber ich habe da mal jetzt ein bisschen was verändert, weil ich möchte ja unbedingt nach Pyrce rein, deswegen wären es 27 Kilometer am Tag. Und wenn jetzt schon mal unter euch jetzt gerade Hörer sind, die mal gewandert sind, dann wisst ihr, 27 Kilometer mit 20 Kilo Gepäck, das machst du schon, aber nur, wenn du eigentlich gut erfahren und fit bist. Jetzt sind wir alle drei eigentlich Sportler. Aber wandertechnisch, da sind wir einfach alle nicht so richtig drin. Ich habe das vor vielen Jahren gemacht und vor allem meine Schuhe waren auch schon alt. Aber sei es drum, ich habe mich drauf eingelassen, denn der Tobi konnte mich beruhigen mit der Aussage, ja, das ist ja auch alles plattes Land. Und ich komme ja auch aus Brandenburg und denke mir, ja, das kann schon gut sein. Ja, Brandenburg ist ja auch plattes Land, Mecklenburg-Vorpommern, da ist ja die Seenplatte, ja, der Gletscher ist ja drüber gerollt, Polen, das ist ja alles hier im Osten Europas quasi. Naja, ihr wisst schon. Jedenfalls tiefes Vertrauen und wir fahren nach Stettin.
Offenbart.
Und wir saßen also im Zug und dann fragte ich noch so, Stettin, ich habe irgendwie noch nie so richtig darüber nachgedacht, was da eigentlich ist. Aber der Einstieg für die Wanderung, der ist ja wahrscheinlich gleich in der Nähe vom Bahnhof, oder? Stettin, das ist doch 20.000 Einwohner. Alle nicken, wir fahren. Rollen mit dieser Bummelbahn durchs Land, ja, die gefühlt nur 30 Stundenkilometer gefahren ist. Und kommen also in Stettin an. An einem riesigen Bahnhof. Ich würde sagen, 20 Gleise nebeneinander. Und da steht dann also Chechen Glovny und Chechen Glovny, Glovny steht, glaube ich, für Zentrum. Und wir stellen fest, Stettin, da leben 400.000 Menschen. Die Stadt hat irgendwie 40 Kilometer Durchmesser von Grenze zu Grenze. Und wir sind mittendrin. Ja, na gut, haben wir gesagt. Dann laufen wir mal zum Einstieg. Wir haben uns Karten ausgedruckt, weil wir dachten, gut, es ist ja jetzt auch irgendwie im Ausland und keiner von uns hat so einen Handyvertrag, dass wir da so kostenmäßig super entspannt durchkommen. Wenn wir jetzt im Ausland über Internet reingehen wollen, wir haben Karten ausgedruckt und gucken uns die Karte an, gucken uns die Straße an, sieht alles plausibel aus und laufen los. Laufen quasi 43 Minuten, dreiviertel Stunde sagen, laufen so durch die Stadt und stellen fest, irgendwie haut es hier alles gar nicht hin und aber kein Problem, wir fragen einfach die Leute. Also gehen wir zu jemanden hin, weil wir haben uns verirrt. Und ich spreche dann also an, do you speak German or English? Denn Stettin ist ja direkt an der Grenze. Da könnte ja schon was drin sein. Und die Person sprach weder Deutsch noch Englisch. Und wir sagten, oh, okay, thank you. Und wir sind einfach weitergegangen und dachten, ja, sprechen wir die nächste Person an. Ja, die Frau war auch schon ein bisschen älter. Wir gehen einfach mal auf die junge Frau da an der Ecke zu, ja, so eine Studentin, so hippe Brille und weiß der Geier, laufen auf sie zu und sagen, do you speak German or English? English a little bit. Ja, okay, a little bit ist ja jetzt auch nicht so schlecht, ja, und wir fragen sie also, wo müssen wir denn jetzt rein, wir sind so wandern, sieht man ja auch und da ist ja die Strecke, gucken sie doch mal auf die Karte, guck dich doch mal um, du wohnst ja hier. Und sie war völlig überfordert mit der Sache, konnte uns überhaupt nicht helfen. Und das haben wir 2, 3, 4 Mal gemacht mit den Leuten, die alle kein Englisch und kein Deutsch konnten und auch irgendwie alle nicht in der Lage waren, sich zu orientieren, bis sich also der Tobi ans Herz gefasst hat und sagte, okay, ich guck mal auf mein Handy, was soll's, die Roaming-Gebühren, ha, was soll's. Gut, hat er gesagt, getan und wir haben also festgestellt, wir sind ganze 5 Kilometer vom Einstieg entfernt. Ja, wenn man sich jetzt daran zurückerinnert, 27 Kilometer am Tag mit 20 Kilo Ausrüstung und jetzt waren wir schon eine Dreiviertelstunde unterwegs, bestimmt schon 3 Kilometer gelaufen und jetzt nochmal 5. Da weißt du, du bist am Arsch. Aber okay, man dachte sich ja, oder wir dachten uns, wir werden das überleben. Wir werden einfach diesen einen Tag ein bisschen mehr durchziehen, ja. Mal gucken, was passiert und dann wird es richtig lustig. Ja. Wir laufen also durch Stettin. Man muss ja mal Stettin als so richtige, schöne, klassische Ostblockstadt beschreiben. Platter Beton, platte, ja, platte Brücken. Und da läuft man also lang, richtig monoton auf geraden Straßen. Wir waren auf einer Brücke, die von Stettin, ich glaube, Süden nach Norden führte. Ich glaube, die alleine war 2 Kilometer lang. Das war wirklich beeindruckend langweilig. Und dann liefen wir da so lang, kamen endlich raus aus der Stadt nach einiger Zeit zum Einstiegspunkt. Die Stimmung war im Keller, immer maximal im Keller. Und Tobi sagte, jetzt ist aber auch alles geil, ja, jetzt laufen wir richtig los. Wir waren schon 2 Stunden unterwegs, ich hatte das Gefühl, ich brauche meine erste Pause. Und Tobi sagte, ja, plattes Land. Wir standen vor einem Berg.
Offenbart.
So ein richtiger Berg. Ja, nicht so ein Hügel, wie man den aus Brandenburg kennt oder wahrscheinlich auch aus in der Nähe Hamburg, ja, sondern so ein richtiger hoher Berg. Und wir laufen also drauf los. Ja, ich meine noch zu Tobi, Tobi, wie hoch ist der Berg denn? Und Tobi, hinter der nächsten Ecke geht's schon wieder runter. Wir laufen also los und nach 20 Minuten bergauf ging es immer noch bergauf. Und ich fragte, Tobi, wie lange denn noch bergauf? Und er meinte, ja, gleich. Da hinten geht's dann runter und dann kommt nur noch plattes Land. Und wir laufen weiter 20 Minuten und dann ging es zwar nicht mehr so sehr bergauf, aber es war jetzt auch nicht so der Fall, dass es runterging. Und dann meinte ich so, Tobi, zeig mir doch mal bitte deine Karte. Und muss dann voller Entsetzen feststellen, dass vor uns nicht plattes Land liegt, sondern in der Summe 1000 Höhenmeter. Zumindest verteilt über 5 Tage, aber 1000 Höhenmeter anstelle von 0 mit 27 Kilometer vor uns, schon 7 Kilometer hinter uns, das auch noch ein paar Tage mit 20 Kilo Ausrüstung. Naja, Tobi ist Optimist. Das ist er wirklich, ja. Ich mag Tobi, aber er ist auch ein bisschen wahnsinnig. Na nun, Wir liefen also weiter, kamen so in den Nationalpark. Ganz früher hieß das Ding Buchheide, irgendwie heißt das jetzt Smaragdsee-Gebiet. Zumindest glauben wir das, wir haben das so irgendwie übersetzt aus dem Polnischen. Wir können zwar alle nicht, aber es klang so gut. Und das ist eigentlich ein schönes Gebiet, ja. Also es ging richtig hoch und runter und hoch und runter durch riesige Wälder. Man muss sich ja mal vorstellen, die Buchheide, das sind einfach Buchen, wachsen sehr hoch. Ich würde sagen 30 Meter, ja. Und haben eigentlich keine Äste an den Bäumen dran, ja, sondern nur oben haben die eine Krone. Dickes Blätterdach, ja, es kommt überhaupt kein Licht auf den Boden. Und du läufst also durch ein bergiges Gebiet, wo Buchen stehen, über und über Buchen und auf dem Boden kein Gras wächst. Das sieht aus wie eine Kathedrale, nur wirklich groß, wirklich groß. Und du läufst, kannst in die Ferne gucken, bist aber immer noch im Wald, ja, für die WoW-Spieler ja so ein bisschen so wie in dem Wald von Elven. Und dann läuft man da also lang und es ist wirklich toll. Man läuft so hoch und runter, schwitzt ziemlich übel, ja, die Straßen werden noch immer schlechter, denn ja, es ist halt ein Naturschutzgebiet und wahrscheinlich ist das nicht so angesagt, da jetzt großartig noch irgendwas in Asphalt reinzulegen. Und ich musste mich daran erinnern, als ich ein paar Fußspuren von Wölfen gesehen habe, dass ich einige Tage vorher nachgesehen habe, wie viele Wölfe leben denn eigentlich so in der Gegend, ne? Man hat's ja mal gehört, ihr kennt ja das von dieses Lied von diesem Typen, den Namen möchte ich gar nicht nennen, hier in Brandenburg. In Brandenburg ist wieder jemand gegen einen Baum geguckt. Und da gibt's ja die Stelle, wo er dann sagt, in Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. Also, in Brandenburg soll es wieder Wölfe geben. Kommen sie aus dem Osten, gibt's mehr Wölfe, guckst du nach. Ja, es lebt bis zu 33 Rudel, ja, in Polen, im Westpolen. Das sind irgendwie bis zu 20 Tiere und, ach ja, 4 Pärchen. Also waren es so ungefähr über 300 Tiere in der Gegend, in der wir so durch die Gegend gelaufen sind. Das macht es nochmal spannender. Besonders, wenn man noch überhaupt keine Menschen sieht, ja, man ist ja eigentlich völlig allein in diesem Wald voller Wölfe und läuft also durch die Buchheide, völlige Stille. Der Einzige, der redet, ist der optimistische Tobi, der Philipp. Ja, manchmal war er ein bisschen stummer, manchmal war er ein bisschen lauter. Im Wesentlichen glaube ich, er hat schon ein bisschen gelitten, aber das hat er so nicht gesagt. Ich zumindest. Mit meinen 1,74 Meter, 10 Zentimeter kleiner als meine beiden Kollegen, musste fast ein Drittel mehr laufen. Ja, Schrittlänge ist deutlich kürzer, das kloppt schon richtig rein, das habe ich auch schon da bemerkt. Da waren so 4 Stunden vorbei, würde ich sagen. Und wir liefen also durch diese Buchheide. Die Straßen wurden natürlich immer schlechter. Und wie wir so da lang liefen, haben wir natürlich unser Wasser verbraucht. Die ganze Idee war, wenig Wasser mitzunehmen. Das heißt, wir hatten 1,5 Liter Flaschen dabei und den Wasserfilter und mussten natürlich konstant auch Ausschau halten nach Quellen oder Teichen, die jetzt nicht völlig kontaminiert ausgesehen haben. Denn es ist so ein Wanderfilter. Da muss man vielleicht auch noch ein bisschen drauf achten, dass man ihn nicht direkt in eine Klärgrube steckt. Und das ist ja in solchen Wäldern kein Problem, denn da gab es ja nichts. Ja, es gab auch irgendwie keine richtigen Quellen. Es gab im Wesentlichen nicht mal Wasser. Das war so ein bisschen müßig. Und wenn man so da langläuft, die Straßen immer schlechter werden, beziehungsweise die Straßen auch teilweise nicht mehr existieren auf den Karten, dann wird man doch nervös. Ja, man muss sich ja mal vorstellen, du hast eine Karte, da ist auf der Karte eine Abzweigung. Du ziehst einen Kompass und denkst, ja, in der Realität sind jetzt aber hier 4 Abzweigungen. Warum? An anderen Stellen gab es nur weniger Abzweigungen als auf der Karte markiert und man ist sich wirklich niemals sicher, ob man wirklich an dem Ort ist, wo man sein will. Aber tatsächlich, mit immer wieder ein bisschen verlaufen, immer wieder ein bisschen zurückgehen, ne, man hat ja Zeit und ist ja auch völlig entspannt, ist man tatsächlich, oder sind wir auch tatsächlich mal endlich dann aus dem Gebiet rausgekommen, haben eine Quelle gefunden, haben den Filter angeschmissen, also angeschmissen heißt, man pumpt 2-3 Mal Wasser durch, bis er dann funktioniert, haben uns Sitt getrunken, ja, und unsere Vorräte aufgefüllt und frohen Mutes am Rand des Gebietes langgelaufen. Wobei man dazu sagen muss, ich war in dem Moment schon ziemlich am Arsch. Ich bin ja auch ein Drittel länger gelaufen, gefühlt. Und bin im Wesentlichen die darauffolgende Stunde schweigend, voller Schmerzen und Müdigkeit hinter meinen beiden Teamkollegen hinterhergetrottet.
Offenbart.
Ja, Und außerhalb des Naturschutzgebietes war dann auch dieses hügelige Land wieder vorbei. Wir sind so langsam auf die Höhe von den Seen gekommen, die wir ja jeden Tag ansteuern wollten. Also liefen wir da so entlang und die Straßen, obwohl es irgendwie außerhalb des Naturschutzgebiets war und man irgendwie Asphaltstraßen schon gesehen hat, abseits dieser Wege wurden die Straßen noch schlechter. Teilweise zugewachsen, hüfthohes Gras, schulterhohes Gras oder eben sumpfig. Ja, man erinnert sich ja, diesen Sommer gab es ja mal wieder Meldungen, Berlin säuft ab im Regen. Das war auch wirklich so. Und natürlich war Polen ja von demselben Wetter betroffen. Und in Polen regnete es viel. Polen war, wenn es nicht gerade zugewachsen war oder Naturschutzgebiet, irgendwie sumpfig. Und so warteten wir quasi in diesem weiteren Abschnitt durch Sumpfgebiete. Immer mehr mussten wir einfach Sachen umgehen, Wege finden, die nicht mehr existiert haben. Und das hat Zeit gekostet und Nerven. Und wir kamen dann an eine Stelle, die für mich sehr eindrücklich war. Denn auf der Karte wäre das ein Weg gewesen. Ja, so ein Sandweg. Eigentlich so ein Agrarweg, wo links und rechts Kornfelder auch waren. Die waren da auch tatsächlich. Und da führte also eine Straße in einen See rein. Der war da noch nicht auf der Karte zu sehen, aber der See war vor uns offensichtlich. Und der See sah auch so aus, als wäre er schon 1-2 Jahre älter. Es wuchs Bambus am Rand und, oder Bambus, Bullshit, Schilf. Wird mit dem Bambus vergesst, einfach. Und es war also Schilf. Und wir überlegen, also wie kommen wir denn da drum rum? Könnten wir vielleicht auch einfach durch diesen See durchlaufen? Kann ja nicht so tief sein. Aber es war, also wir stellten relativ schnell fest, dass es wahrscheinlich doch bis zu 2-3 Meter tief gehen würde. Und wir können ja mit der Ausrüstung schlecht schwimmen. Wir können uns auch nicht nass machen. Darauf waren wir nämlich nicht vorbereitet. Philipp sagte dann, hey, kein Problem. Wir gehen einfach rechts am See lang. Kommen dann einfach wahrscheinlich bei der Straße raus, zumindest hat das die Karte so potenziell angezeigt. Die Straße macht einen Rechtsknick. Wir laufen also rechts am See entlang, waten durch echt nasses Gras, laufen über einen kleinen Bach herüber, sinken in Schlamm ein und stellen fest, dass wir plötzlich umgeben sind von Seen. Überall. Rechts von uns ist eigentlich ein Getreidefeld, aber irgendwie war das auch ein See. Wie kann man sich das vorstellen? Naja, also ich denke, dass dieser See bereits eine Weile existiert hat. Vielleicht hat er jemand angelegt oder ist einfach ein Damm gebrochen, weiß ich nicht. Aber die Überschwemmungen traten einfach auf die Felder. Und wir standen also mitten im See. Keine Chance nach vorne, keine Chance nach rechts oder links, ja, nur zurück. Aber da wollten wir gar nicht hin. Wir mussten ja weitergehen, nicht nach hinten. So, unser Plan war ja, einen Punkt zu erreichen an einem See, ne, wie wir uns das vorgestellt haben, schön auf einer grünen Wiese, ja, abends bei einem Wein und ein bisschen Kartoffelbrei, ja, den man so erwärmt aus 5-Minuten-Terrinen. Übrigens, ganz toll, 5-Minuten-Terrinen kaufen, aufreißen, umfüllen in Zippo-Tüten, bam, geile Campingnahrung. Naja, wie dem auch sei, da ging nix, aber ich hatte eine Idee. Wir können ja trotzdem mal schauen, so ein Getreidefeld, das ist ja auch eher zugänglich, muss ja nicht alles unter Wasser stehen, lass uns doch mal da durchschlagen. Also schlugen wir uns quasi, also ich habe eine Route gebaut aus einem Messer und einem Stock, schlugen wir uns quasi querfeldein durch so ein kleines Waldstück mit Brennnesseln und Dornen, schlugen uns hindurch, sehr langsam, sehr mühselig, kamen auf der anderen Seite raus und naja, der Wasserstand auf diesem Getreidefeld war nicht so tief. Ich habe also meinen Kollegen gezeigt, wie man so das Getreide so platt tritt, dass man halt nicht eintritt, also einsinken würde, ja. Und da wartete mir also drauf. Ich währenddessen mich umgeschaut nach Wild. Also nicht Wild, sondern Wildfaden, die sich durchs Getreidefeld bewegen. Das ist ja nicht unüblich. Denn Tiere sind faul. Das ist ganz, die versuchen immer den Weg des geringsten Widerstands zu finden. Und wenn sich das etabliert quasi, dann nehmen die diese Routen immer wieder und treten einfach so lange alles um sich herum platt, bis eben daraus Pferden entstehen. Daraus hat man dann später Straßen gebaut. Ebenfalls schauen wir uns um, finden was, laufen dem entlang und kommen tatsächlich auf der anderen Seite des Getreidefeldes wieder in so ein kleines Waldstück raus und entdecken tatsächlich auch den Weg, den wir eigentlich haben wollten. Und voller Freude laufen wir weiter.
Offenbart.
Ich bin aber wieder extrem müde, denn vor uns liegt wieder eine Buchheide und ich sehe einfach, wie weit der Weg ist, der noch vor uns liegt. Denn man kann ja in einer Buchreihe, wie schon beschrieben, sehr weit schauen. Also trottete ich wieder eher so ein bisschen unmotiviert hinter den beiden hinterher. Hatte schon echt Schmerzen in den Füßen, denn meine Stiefel waren alt. Das habe ich in diesem Moment auch bemerkt. Liefen so lange, bis wir bemerkt haben, dass die Straßen dermaßen schlecht sind, dass man die auch mit Auto nicht mehr passieren könnte. Warum ist das wichtig? Ja, es ist insofern wichtig, dass das bedeutet, dass da, wo wir jetzt sind, eigentlich nur noch Wanderer langkommen. Eher keine Menschen mehr. Das Problem ist, dass in Polen, genauso wie in Brandenburg, die Stürme eben gewütet haben und die Straßen und die ganze Gegenden eben durch Waldarbeiten eben bearbeitet werden müssen, damit sie eben so ungefährlich wie möglich sind für Wanderer, beziehungsweise eben Straßenschäden repariert werden können. Nur diese Straßen hatten Furchen, ausgewaschen vom Regen, die waren wirklich, und ich lüge nicht, ein Meter tief. Da kommt kein Auto mehr durch, als vielleicht ein Panzer. Sah aber nicht so aus, als wäre da jemals irgendwann mal ein Panzer unterwegs. Und wir laufen also eher durch diese Furchen entlang. Die Straßen werden immer schlechter, überall liegen Bäume auf den Straßen, umgestürztes Geäst, alles so. Das ist eher nicht so wie in Deutschland, wo es für jeden Scheiß einen Verein gibt, der sich um alles kümmert. Das ist eher so ein bisschen wild, ja. Und das ist halt irgendwie auch cool, wenn man nicht schon völlig übermüdet ist, verschwitzt von der extremen Hitze an diesem Tag und zerstochen von Mücken. Denn was ich nicht erwähnt habe, da gibt es halt Mücken. Ja, kann man sich gut vorstellen bei dem Regen. Wir haben uns mit Autan eingesprüht. Ich mag Autan, ja. Das Zeug ist echt effektiv, relativ teuer, aber sehr ergiebig. Nur, wir haben uns jede Stunde eingerieben, damit diese Tigermücken, wie sie Philipp genannt hat, haben sich davon sehr wenig beeindrucken lassen. Besonders eben bei Philipp. Philipp ist so ein hellhäutiger Typ, ja, so ein großer Kunde, 1,85 Meter oder so, ja. Und hatte halt, wie alle, wie wir beiden auch, also Tobi und ich, kurze Hosen an. Und ihn haben sie echt besonders gerne gestochen in die Waden. Die hat er auch eingesprüht. Und zwar flächendeckend, stündlich. Aber sie haben ihn trotzdem gestochen. Und zwar dann irgendwann an Stellen, wo bereits andere gestochen haben, weil nichts mehr frei war. Philipps Beschreibung war, es juckt nicht mehr, es brennt nur noch. So liefen wir also da lang. Philipp wurde auch still. Tobi hat geredet, hochmotiviert, sah aus wie aus dem Ei gepellt. Der Mann ist, muss man schon sagen, ein äußerst gut aussehender Herr. Und sah immer noch so aus, als wäre er gerade aufgestanden. Wir laufen also da entlang. Ich bin müde, Philipp müde, Tobi glücklich. Und kommen dann irgendwann auf so eine Straße, plötzlich mitten im Wald. Eine Kopfsteinpflasterstraße. So ungewöhnlich gewölbt, sehr starke Wölbung, roter Stein, so völlig deplatziert mitten in diesem Wald, wo eigentlich gar nichts geht. Und meine Vermutung ist, dass es tatsächlich eine Straße ist, noch aus dem Krieg. Also, ne? Aus dem Zweiten. Die sah auch vollkommen unbenutzt aus. Ich meine, gut, wir waren auch wirklich mitten irgendwo. Aber so eine Straße ist ja sinnvoll. Dann stapft man da diesen Wald, also diese Straße entlang. Ich glaube, da hätte auch höchstens ein Auto drauf gepasst. Und es war wirklich ein dunkler Wald. Wirklich Schwarzwald dunkel. Es kam kein Licht auf den Boden. Wir hatten wahrscheinlich so 18:30 Uhr. Die Sonne natürlich so ein bisschen schräg hinter den Wipfeln schon verschwunden. Es dämmerte, aber wir waren in der Nähe von dem See, an dem wir eigentlich wollten. Und liefen also diese Straße entlang. Tobis Aussage war, irgendwann kommt hier ein Weg, den müssen wir nach rechts runter. Dann sind wir am See, bauen unser Zelt auf und chillen. Ja, liefen also diese Straße entlang. Und liefen diese Straße entlang. 20 Minuten und dann war sie vorbei. Wir haben keinen Feldweg entdeckt. Die Straße war plötzlich zu Ende, so wie sie angefangen hat, mitten im Wald. Und sehen am Ende der Straße zwei Tiere. Philipp sagt, oh, guck mal, da sind zwei Füchse, die spielen. Jetzt, wenn man in Brandenburg aufgewachsen ist, so wie ich, dann weiß man, dass Füchse eher nicht so Rudeltiere sind. Ja, das waren tatsächlich so zwei Wolfswelpen. Schön buschige, graue Wölfe, die uns angeguckt haben, völlig erstaunt, wir sie auch erstaunt. Und dann rannten sie weg, beide zusammen in irgendeine Richtung und dachte so, Wolfswelpen, dann ist ja Mutti in der Nähe. Also habe ich zu meinen Kollegen gesagt, Jungs, wir nehmen bitte jetzt jeder mal einen Stock, ja, mannshoch, und drehen mal um und suchen sowieso den Weg, den wir eigentlich nehmen wollten, der nicht da war. Philipp und Tobi haben sich davon wenig beeindrucken lassen. Ich hatte also meinen Stock und war etwas nervös. Ja, 300 Wölfe in der Nähe, Wolfswelpen, Mutti ist schlecht gelaunt. Wir mitten im Wald, sehr dunkel, völlig orientierungslos und die Sonne geht unter. Die Mücken haben uns schon lange gefressen, wir waren auch völlig monoton, die gar nicht mehr weggeschlagen. Das Autan war schon zur Hälfte alle.
Offenbart.
Und wir liefen also diese Straße zurück. Tobi macht sich also mit seinem Smartphone wieder mal die Karte an. Ja, die Handyfirma verdient lustig an ihm. Und wir schauen also nach dieser Straße und kommen tatsächlich an den Punkt, wo die Straße sein sollte. Ja, man guckt so auf die Karte. Okay, wir sind auf der richtigen Straße. Jetzt kommt der Weg nach links. Aber nein, da war nichts. Da war nicht mal nichts. Also es war so, man weiß ja, wie so ein verwitterter Weg aussieht, den vielleicht seit 10 Jahren keiner mehr benutzt hat. Aber es gab nicht das geringste Anzeichen dafür, dass da je ein Weg gewesen wäre. Wir standen also vor einem dunklen Wald. Aber Tobi, hey, kein Problem, wir gehen rein, wir finden den See, alles wird gut. Wir gehen also rein und laufen an einem Sumpf vorbei, umgehen einen Sumpf und stehen mitten in einer Wildschweinsuhle, umgeben von noch mehr Wildschweinsuhlen. Und der See kommt nicht. Es gibt auch keinen Weg. Es ist wirklich furchtbar unzugänglich. Wenn es nicht gerade Sumpf oder Sträucher sind, dann ist es Schlamm von Wildschweinsohlen. Und dann sagt Tobi, ich habe eine gute Idee. Wir teilen uns auf. Ja, so wie in jedem Horrorfilm. Ja, wir teilen uns auf, denn wir finden dann den See schneller. Ja, der See soll halt vor uns sein, aber wir teilen uns auf. Ich völlig irritierend stehe da und denke, was für eine Scheißidee. Aber ehe ich mich versehe, ist Tobi nach rechts, der Philipp nach links, schon weg. Ich kann sie beide auch nicht mehr sehen. Und erst in dem Moment, wo ich sie nicht mehr sehen kann, schreie ich. Ja, also jetzt nicht aus Panik, sondern eher so, wo seid ihr? Irgendwie antwortet der Philipp leise in der Ferne. Und ich gehe also zu Philipp hin, völlig aufgebracht. Und meine, was für eine Kackidee ist denn das? Wir standen gerade in der Wildschweinsuhle. Überall sind Wildschweine. Na klar, die sind ja auch das Futter für die Wölfe, die hier auch überall sind. Wenn es nicht gerade die Mücken sind, die uns fressen. Ja, Philipp hat irgendwie eingesehen, dass die Idee, sich mitten in den dunklen Wald aufzuteilen, während die Sonne untergeht, unter diesen Umständen eine schlechte Idee ist. Also haben wir beide nach Tobi gerufen. Einmal. Stille. Dann rufen wir nochmal nach Tobi. Stille. Und dann rufen wir wirklich, also dann überlege ich mir, okay, ich werde mich jetzt einfach heiser schreien, einmal, ja. Und rufe, schreie, ja. Und dann höre ich in der Ferne ein leises, ich hab den Weg gefunden. Okay. Tobi, bleib mal stehen, wo du jetzt bist und rufe in regelmäßigen Abständen, wo du bist, damit wir dich finden können.
Okay.
Okay, wir laufen über wieder so ein bisschen einen Sumpf vorbei, über einen Hügel, wirklich 100 Meter mit zurückgelegt, da stand Tobi. Das ist ganz beeindruckend, wie im Wald der Schall verhallt und wie Entfernungen tatsächlich deutlich größer wirken und man sich wirklich aber auch verliert, weil man sich eben nicht hören kann. Und da stand Tobi, zeigte stolz auf einen Baum mit einer Markierung. Wir sind natürlich auch ein bisschen die Wanderwege entlang gelaufen. Die Markierung, die wir gesucht haben in diesem Moment, war weiß mit schwarzer, schwarzer Strich auf weißem Grund. Und zeigte da ganz stolz drauf und sagt, da ist der Weg. Und dieser Baum stand mitten in einem Sumpf und es war auch kein Weg zu sehen. Ich hätte auch niemals ansagen können, in welche Richtung der Weg jetzt geht und von wo er kommt, denn das war der eine Baum mitten im Sumpf. Und ich meinte das dann auch zu Tobi. Und Tobi, kein Problem. Wir laufen jetzt einfach in die Richtung, ja, 200 Meter, dann haben wir eine coole Stelle und den See. Wir laufen 200 Meter, also in einem sumpfigen, Wildschweinsuhlen verseuchten Mückenwolfswald. Die Sonne, es ist jetzt schon 19:30 Uhr, da neigt langsam endlich wirklich unterzugehen. Laufen sehr lange, kommen an einen Sumpf an, schon wieder, ja, und diesmal in 180 Grad vor uns. Also auch rechts, da wo der See sein sollte, war Sumpf. Ja, man konnte den See in der Ferne sehen, aber man konnte nicht hin. Und man konnte nicht geradeaus, Und man konnte auch nicht nach links, denn es war alles Sumpf. Ja? Und dann war ein sehr beeindruckender Moment, in dem der Tobi tatsächlich das erste Mal etwas gesagt hat, das ich von ihm noch nicht kannte. Tobi guckt auf seine Karte und sagt, puh. Tobi redet immer. Ich mag Tobi. Tobi ist ein auch krasser Optimist. Aber wenn Tobi sagt, dann sind wir am Arsch. Und ich habe bemerkt, das Ding eskaliert jetzt hier. Es wird jetzt dunkel, wir sind müde und kommen nicht mehr weiter. Wir kommen nicht mehr nach hinten, wir wissen nicht, wo wir schlafen sollen und uns geht das Wasser aus. Denn, wie ich gesagt habe, mit dem Filter kannst du kein Wasser aus Schlamm und auch nicht aus Sümpfen ziehen. Du kommst aber auch nicht an den See heran, denn er war umgeben von Sumpf. Denn der Regen, diese Regenfälle der letzten Wochen haben einfach dieses ganze Gebiet geflutet.
Offenbart.
Polen ist ein wildes Land und uns ging das Wasser zu Ende. Und dann habe ich also gesagt, okay Jungs, ich nehme das jetzt hier einfach mal in die Hand. Jetzt sind das zwei Typen, die sind eigentlich immer sehr streitbar. Aber als ich gesagt habe, ich habe irgendwo auf einer Karte gesehen, dass in die genau entgegengesetzte Richtung eine Anlage ist, denn da war ein Bettsymbol drauf, da will ich hin, gab es keine Widerrede. Wir laufen also los, zurück den ganzen Weg und irgendwann fällt der Philipp um. Samt seiner Ausrüstung rein in den Dreck, hat einfach einen Schwächeanfall, ja. Er ist einfach auch wirklich durch. Ist auch wirklich so ein hagerer Typ. Ja? Ich bin ja so ein Kerl, ich habe ja so ein bisschen Bauch. Ja? Der Tobi auch, der Philipp nicht. Ja? Der Philipp, für alle Mädels da draußen, der ist rank und schlank. Und jedenfalls gibt er da einfach ein bisschen aus den Latschen. Wir heben ihn also auf, samt seiner Ausrüstung. Ich drücke ihn so ein bisschen meine Nüsse. Also wir hatten Studentenfutter dabei. Mein Studentenfutter in die Hand, ja, und sage, Junge, iss, trink, ja, Tobi, du gehst voran, lots uns zum Ziel, ich passe auf, dass der Philipp dabei ist und nicht umkippt, wir nehmen den zwischen uns, los geht's. Er schweigt, ich schweige, Tobi sucht nach dem Weg, den wir nehmen wollten, natürlich samt Karte, und wir laufen also die Strecke zurück, biegen an der Abzweigung, die wir genommen haben, einfach anders ab und kehren auf die Strecke ein, die uns zu dieser Anlage führen soll. Und liefen also diesen Weg ein wenig entlang, der natürlich wieder etwas schlechter wurde. Und dann kamen wir tatsächlich auf, ja, eine freie Fläche. So, ne, das klassische Ding, was man sich eigentlich vorstellt. Es ist so eine Lichtung, da liegt so ein bisschen Laub auf dem Boden, hinter uns ein großes Getreidefeld und vor uns der See. Man konnte den See tatsächlich erreichen. Das wäre eigentlich die ideale Stelle gewesen, um zu schlafen. Und beide, Tobi und Philipp, waren sich einig, hier wollen wir campieren. Jetzt war es so, wir sind völlig zerstochen, verschwitzt, übermüdet und völlig unmotiviert, während mir war klar, nach dem eigentlichen Ziel suchen, und zwar diese Anlage. Wir sind am Arsch und wir müssen den nächsten Tag auch noch machen. Wir brauchen jetzt etwas, das uns ja so ein bisschen lollymäßig abholt. So ein bisschen so ein Schmankerl, ja? Und hier zu campieren, mitten in diesem Wald, bei diesem Zustand, den die Gruppe gerade hat, das ist komplett am Arsch. Also habe ich gesagt, nein, wir gehen weiter. Und die Jungs haben sich davon überzeugen lassen. Also laufen wir diese Strecke weiter. Laufen durch diesen immer schlechter werdenden Weg an dem See entlang. Ich gehe voran, nehme jedes Spinnennetz mit, das sich da gesponnen hat. Jede Spinne, noch so große Tarantel, klängt und klettert an mir hoch. Es ist widerlich, ja. Und wir kommen endlich zu einer Position, in der wir Menschen hören können. Jetzt sprechen natürlich alle nur Polnisch. Wir können sie auch nicht sehen. Das Problem ist, wenn man die Leute nicht sehen kann, kann man auch mit ihnen ganz schlecht kommunizieren, wenn man nicht Deutsch oder Englisch kann. Und das hat mich also dazu geführt, dass wir sagen, okay, da vorne ist das Ziel. Auf der anderen Seite von diesem Seebusen, ich glaube, so nennt man das. Wir müssen jetzt ja quasi nur noch ein paar Meter geradeaus, dann nach links, dann sind wir da. Laufen also ein paar Meter geradeaus und stehen vor einem Sumpf. Schon wieder. Und da war dann mein Punkt erreicht, an dem ich dachte, das ist alles komplett scheiße. Aber ist okay. Ist okay.
Offenbart.
Tobi rief von hinten. Simon, da hinten, hinter dem Hügel rechts, ist die nächste Straße. Da kommen wir dann an. Okay, Tobi. Machen wir. Ich laufe also über einen Hügel. Und man muss sich ja wirklich vorstellen, das ist so ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Du denkst so, hinter dem nächsten Hügel wird es einfach geiler Anblick einer Straße. So Asphalt, ja, nach links, nach rechts, Autos, Menschen, ja. Gut, ich habe mit Autos und Menschen nicht unbedingt gerechnet. Wir waren wirklich im tiefen Hinterland, aber eine Straße. Wir laufen also über diesen Hügel rüber und es erstreckt sich vor mir ein großes Meer aus umgestürzten Birken. Samt Geäst. Und das Geäst so ineinander verkeilt und aufeinander gelegt, dass es keinen Zugang gab. Es ist völlig unüberwindbare 3 Meter hohes Geäst gewesen. Vor mir das Geäst. Links von mir der Sumpf. Und rechts von mir so ein Rapsfeld. So ein kleines eigentlich. Eingezäunt mit einem 2 Meter hohen Zaun. Ja? Und da muss ich mich dran erinnern, dass meine Frau mal gesagt hat, Rapsfelder produzieren, wenn die Sonne drauf scheint, was in diesem Moment ja auch noch passiert ist, denn es ist ja Sommer. Ich habe zwar vorhin gesagt, es wird dunkel im Wald, aber der Wald ist dunkel, das ist richtig. So ein Rapsfeld ist ja nicht so hoch. Jedenfalls im Sommer produzieren die Dinger giftige Gase, wenn die Sonne drauf scheint. Und dann dachte ich, okay, wir sind jetzt alle 3 relativ entkräftet. Der Tobi sieht zwar immer noch aus, als wäre er gerade aufgestanden, aber gerade der Philipp, der ist am Arsch, komplett am Arsch. Wenn der Typ mir auf dem Rapsfeld samt seiner 20-Kilo-Ausrüstung, also quasi 100 Kilo schwer, jetzt umkippt, dann kriege ich den dann nicht mehr weg. Ich kann meinen eigenen Scheiß ja fast nicht mehr tragen. Das ist einfach für den Arsch. Aber so ein Zaun, ja, so ein Feld, das führt ja immer zu einer Straße. Also denke ich mir, ja, laufen wir einfach daran entlang. Lassen die Birken einfach links liegen und laufen da rechts vorbei. Laufen also an dem Zaun entlang. Ich sau die ganze Zeit, okay, gleich wird's richtig gut, gleich wird's richtig gut, gleich wird's richtig. Ich schiebe den nächsten Busch weg, ja, und stehe schon wieder vor umgestürzten Geäst. Links von mir ist jetzt schon, ja, nicht mehr das Birkenfeld, sondern ein Abhang, ja, so eine 70 Grad Senke nach unten, voller Dornenbüschen, ja, und dichten Geäst und dichten Tannenbäumen, unpassierbarer Weg, vor mir nochmal ein umgestürzter Baum, rechts von mir das Rapsfeld mit den 2 Meter hohen Zaun, hinter mir ein völlig erschlagener Philipp und dahinter gefolgt von einem gut gelaunten, aber mittlerweile sehr stillen Tobi. Und ich denke mir nicht, ich habe in diesem Moment extrem laut rumgeflucht, extrem laut, ja, habe auch alles beleidigt und verflucht, was mir so schnell in den Sinn kam und dachte, so, jetzt müssen wir sterben, jetzt ist es vorbei, ja, und ich gucke mir so den Philipp an, gucke ihn so in die Augen, er guckt mich völlig entsetzt an und denke mir, wir müssen hier aber raus. Und dann habe ich zu Philipp gesagt, Philipp, wir gehen jetzt durch das Rapsfeld und sterben dabei nicht. Er nickt einfach, setzt völlig wortlos seinen Rucksack ab und fängt an, über den Zaun zu klettern. Ich rufe den Tobi ran. Wir hiefen zu zweit den ersten Rucksack, den zweiten und den dritten Rucksack rüber, geben ihn quasi immer Philipp in die Hände, der ihn so halb taumelnd und fallend dann einfach neben sich stellt. Gefolgt vom Tobi, gefolgt von mir. Am Rand von diesem Rapsfeld, quasi am Zaun noch, baue ich mir eine Route, drücke sie Philipp in die Hand, weil Philipp einfach größer ist als ich und dieses Feld relativ gut überblicken kann und sage, suche mir bitte irgendeine Position, wo du denkst, da können wir hingehen und wir schlagen uns da jetzt durch. Also schlagen wir uns da durch. Relativ schnell und rasant kloppen wir uns durch das Feld, denn es endet plötzlich und wir stehen auf einer Baumschule. Eigentlich voll gut, ja, so eine Baumschule bedeutet ja Zivilisation, Wasser und Menschen. Und wir haben von diesem Wasser ja auch nicht mehr viel gehabt, ich glaube nochmal jeder 100 Milliliter. Und laufen also über diese Baumschule und rufen einfach immer so ganz stumpfes, Aqua need help, please. Ja, man nimmt ja an, dass in Polen auch die Leute zumindest diese Wörter verstehen. Aqua, warum nicht Water? Ich weiß nicht, ich glaube Aqua erschien mir sinnvoll. Ja, wir liefen also darin, liefen so über das Feld und an den Bäumen vorbei. Hoffentlich haben wir keinen kaputt gemacht. Ansonsten Entschuldigung bitte an den polnischen Besitzer. Auch auf so einen Van zu, der verlassen war. Niemand war da. Wir haben ein paar Schafe in der Ecke gehört, die waren eingezäunt, kamen aber auch auf so eine Straße, die witzigerweise nach rechts auf so ein Getreidefeld führte. Dasselbe Getreidefeld haben wir, ja, von einer Stunde gesehen, ja, da hätte man drauf gehen können Man hätte einfach rübergehen können. Das Tor stand offen. Das hätte uns extrem viel Zeit gespart. Naja, dachten wir, dann gehen wir mal nach links zur Straße, diesen Straße hinab, kam wieder an einen Zaun, selbe Prozedur. Und währenddessen sage ich noch zu Tobi, Tobi, sag mal, jetzt mal ehrlich, ist das eigentlich vom IGW, also meine Hochschule, so ein Ding, was wir jetzt hier gerade machen, so ein Gag, weil er war ja der Typ, der die Route gemacht hat, so um so uns leiterschaftsmäßig zu trainieren oder so zu gucken, wie wir in Extremsituationen reagieren, so? Und können wir das jetzt auflösen und ein Eis essen gehen?
Offenbart.
Nein, Tobi war ganz davon, also war beteuerte, dass das hier einfach nur komplett schief läuft. Und wir hiefen also unsere Rucksäcke rüber, dann geht der Tobi rüber, dann kletter ich rüber. Und wie ich so vom Zaun springe, sind wir halt an einem Tor, ne? Und dann sagt der Philipp, guck mal. Und ich gucke so auf dieses Zauntor. Und da ist ein fetter, mieser Dobermann abgebildet mit so einem polnischen Schriftzug drunter. Und wir lachen uns erstmal tot. Also ich glaube, wir haben echt 2 Minuten gelacht. Dass dieser Hund nicht gekommen ist, ich weiß nicht warum. Aber es war auch gut so. Und wir trinken also unser letztes Wasser aus und laufen diesen Weg hinunter und denken, cool, wir kommen jetzt gleich zu dieser Anlage. Laufen also zu dieser Anlage. Tatsächlich hin, auf einer Straße, wo tatsächlich auch immer wieder mal Autos unterwegs sind und schleppen uns quasi die letzten Meter, kommen dann da an. Ich sehe also ein Tor, ich sehe ein Haus dort hinten, ich sehe eine Klingel und drücke die. Plötzlich kommt ein Hund angewetzt, so richtig krass aggressiv, volle Pulle und springt in diesen Maschendrahtzaun mit seiner Schnauze rein, ja, irgendwie bellt und flasht die Zähne und ist wirklich, wirklich motiviert, uns die Hals aufzubeißen. Aber ich lasse mich nicht davon unterbringen und drücke und drücke. Aber es passiert gar nichts. Irgendwann kommen aber links von diesem Grundstück auf einem Sandweg 2 Typen an. Mit Fahrrädern und schön so mit Bier in der Hand und rote Nasen. Ja. Und sprechen die an. So mit Help, please, Aqua, Camping. Please help, ja. Stellt sich heraus, dass einer von den beiden noch relativ gut Englisch kann. Also mehr so gebrochen, aber es ist so eine Kommunikation möglich. Und wir erklären ihnen also die Situation. Die beiden gehen offensichtlich, ja, steigen von ihren Fahrrädern ab, gehen in sich und fangen so ein, für mich jetzt würde ich sagen, typisch polnisches Gespräch an. Es beginnt mit Kurwa, dann bla 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 Kurwa. Und dann zeigen sie auf irgendwas, bla 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 Kurwa. Und dann treffen sie den Entschluss, offensichtlich den Typen einfach mal anzusprechen, fahren also an dem Zaun entlang, denen das Grundstück offensichtlich gehört, rufen den mit dem Wort Kurwa, bla 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 Kurwa. Dann kommt also der Mann raus, ja, auf einem Balkon, verschränkten Armen, dann diskutieren die extrem laut miteinander, der unten schreit Kurwa, bla bla bla, und der oben schüttelt schweigend den Kopf. Ja, für mich war das relativ eindeutig. Keine Ahnung, ob das daran liegt, dass er ihn als, ich weiß gar nicht, was Kurwa alles bedeutet, aber ich würde mal sagen, es ist schon ziemlich übel. Es läuft nicht, ja. Dann kommt er zurück und entschuldigt sich und dann überlegen die beiden mit sehr viel Kurwa, was sie jetzt tun könnten für uns. Und wir sehen ja völlig am Arsch aus. Also wir sitzen alle drei einfach nur noch auf dem Boden, die Rucksäcke neben uns gestellt im Sand und wirken extrem elendig. Und dann fasst sich dieser eine englisch sprechende Typ nochmal ans Herz, fährt nochmal an diesem Grundstück entlang. Und dann haben wir erst so ein bisschen gecheckt. Das ist ja, also das war ein Grundstück, aber daneben waren noch mehr ganz viele kleine Grundstücke. Was wir also gefunden haben, war im Wesentlichen so eine Anlage, wo jemand also Grundstücke vermietet, wo die Leute dann ihre Bungalows draufpacken. Das ist jetzt nicht so zu vergleichen mit deutschen Gartensparten oder so, das waren einfach wirklich nur Häuschen drauf.
Offenbart.
Irgendwie geht der also dorthin, ruft irgendwas laut, diesmal mit ohne Kurve, und winkt uns plötzlich ran. Wir ziehen unsere Rucksäcke auf und trotten im Gänsemarsch diesen Sandweg entlang und zeigt in irgendeine Richtung der Mann. Wir gehen dahin, ja, kommen also an einen Zaun, offensichtlich, überall dann vor uns diese Grundstücke. Und da kommt ein Mann so einen Weg hinab und sagt, hey guys, what can I do for you? Und ich, mit der Erkenntnis, dass hier eine Sprachgrenze durchbrochen ist, weil dieser Mann Englisch sprechen kann, falle auf die Knie und fange an zu weinen. Ja, Und die beiden, Tobi und Philipp, haben also angefangen, mit ihm zu kommunizieren. Für mich war das das erste Mal, dass mir diese Bibelstellen klar geworden sind, wo im Neuen Testament, in den Evangelien nach Jesu Auferstehung die Menschen Jesus nicht erkennen, wenn er irgendwie Zeit mit ihnen verbringt. Ne? Er ist ja mit den Jüngern da unterwegs. Die erkennen ihn ja nicht und irgendwann erst an den Taten, die er tut, dass das sich tatsächlich um Jesus handelt. Da fällt es ihnen dann wie Schuppen von den Augen. Und in diesem Moment, wie dieser Typ, der sich später mit dem Namen Pavel vorgestellt hat, das war genau das. Ich habe wirklich gedacht, ich sehe Jesus. Das war richtig abgefahren. Ja, ich habe geweint. Und dann erklären wir ihnen, wir sind am Arsch. Komplett am Arsch. Und der sagt so, no problem, come in, come in. Und winkt uns durch, ruft irgendwas laut ins Dorf, also quasi dieses Bungalow-Dorf, und überall strömen Polen aus den Häusern und lachen sich über uns kaputt, die bekloppten Deutschen da, die nicht klarkommen. Die kommen auf sein Grundstück drauf und er sagt, do you want the coffee? I have coffee. Und wir sofort natürlich, ja, und dann kommt irgendwie so eine alte Frau aus dieser, auch derselben Blockhütte, die er sich offensichtlich natürlich selber gebaut hat, ja. Was man so macht in Polen, man baut sich halt eine Blockhütte aus Holzstämmen, kommt eine Frau raus, bringt uns Kaffee und Milch und stellt sich irgendwie als die Mutter vor von dem Pavel und dann sind da noch zwei Jungs von den Pavel, spielen da mit anderen Kindern. Dann kommt irgendwie eine polnische Frau, so eine Nachbarin mit einer Wodkaflasche in der Hand, winkend auf uns zugerannt, die Mutter ihr entgegen, winkt irgendwie ab. Die Frau geht wieder zurück und kommt dann einfach wieder mit so Bechern. Ja, ihr müsst euch vorstellen, so transparente Joghurtbecher, also du kannst in den Joghurtbecher quasi reingucken, reißt den so auf und dann drinnen schwimmt eine Zitronenschale, schon fertig geschnitten. Und das ist so ein hochalkoholisches Getränk, das wie Uso geschmeckt hat, drin gewesen, das wir mit Vollzücken ausgetrunken haben. Und einige Minuten später taucht plötzlich eine Frau mit einem Topf auf, wo frisch gemachter Gulasch drin ist, den wir uns hineingepfiffen haben. Das war großartig.
Offenbart.
Pavel erzählte, dass er Polizist in Stettin ist und dass er hier gerade mit seiner Mutter und seinen zwei Söhnen Urlaub macht. Und hat sich so unsere Geschichte angehört und meinte, dass er, vor 17 Jahren war er irgendwie als junger Mann mit Freunden mit Fahrrad in Europa unterwegs und hat immer erlebt, dass Menschen ihn aufgenommen haben. Überall, egal ob sie jetzt einfach nur mit ihrem Zelt irgendwo schlafen konnten oder einfach bei den Leuten drin schlafen konnten und dass er total froh ist, dass er das mal wieder zurückgeben kann. Und hat deswegen gesagt, hey Jungs, ich unterbreche meinen Urlaub hier mit meiner Mom und meinen zwei Söhnen. Die Frau war gerade irgendwie Examen machen. Ihr könnt hier schlafen. Ich gebe euch jetzt den Schlüssel. Wir fahren dann los. Ihr könnt hier duschen, schlafen, chillt. Geil. Und dann haben wir uns noch eine Weile unterhalten. Und so gegen 22 Uhr brach er dann auf. Und ich habe mich mit den Jungs ins Haus begeben. So ein schönes kleines Blockhütchen. Haben uns erstmal 10 Minuten schweigend auf den Boden gelegt und darüber reflektiert, was eigentlich passiert ist. Dann sagte der Philipp, dass er seit Stunden nur noch bis 20 zählte, bei jedem Schritt, damit er nicht umkippt. Und der Tobi sagte, er war sich nicht sicher, aber zwischendurch dachte er, wir bringen ihn um. Und ich hatte seit langem mal wieder wirklich Angst. Aber was da passiert ist, da saßen wir auch da und haben Gott gedankt, für Pavel und für seine Familie und die Menschen um uns rum. Diese Polen, ja, tolles Volk, die haben uns geholfen. Die haben uns einfach sich was angehen lassen, was da passiert ist. Auch die Typen mit den Bierflaschen auf dem Fahrrad, die hätten auch sagen können, ja, wir können euch nicht helfen, wir sind weg. Aber die haben sich das was angehen lassen. Und das ist ein krasses Erlebnis. Ich habe von Polen immer als Brandenburger nicht so viel gehalten, das muss ich zugeben. Die haben einen schlechten Ruf hier. Es gibt tatsächlich viele Gangs, die einfach Autos klauen und dadurch der Ruf einfach auch super scheiße ist. Aber das war überzeugend, dass die Menschen dort irgendwie anders sind. Und das ist ein krasses Erlebnis für mich auch mit Gott, denn wir lagen dann am Ende in exakt 3 Betten, die in diesem Haus waren, in dieser Blockhütte und haben geschlafen. Dann in der Nacht hat es angefangen, übel zu stürmen und ich dachte mir, boah, wenn ich draußen liegen würde, das in einem Zelt jetzt, das wäre so scheiße. Das wäre so komplette Katastrophe. Verschwitzt, übermüdet und völlig unmotiviert, überhaupt über den nächsten Tag nachzudenken. Aber nein, wir liegen jetzt in einer festen Blockhütte und können einfach uns erholen. fette Blasen an den Füßen, völlige Schmerzen. Und das hat mich echt nicht vorangebracht mit Gott. Mein Verhältnis mit Gott im Moment ist angeschlagen durch die Zeit im Ruhrgebiet so. Aber das hat extrem viel mir gezeigt, dass Gott Dinge macht und Menschen uns zur Seite stellt, in denen ich Jesus erkenne.
Offenbart.
Ja, das war meine Geschichte. Kurzfassung danach, nächsten Tag haben wir abgebrochen und sind nach Hause. Uns hat auch tatsächlich ein Pool sogar noch gefahren, der uns nicht kannte und nie wieder gesehen hat, wenn wir kein Geld geben konnten, weil wir nur Euros hatten. Aber es war einfach fantastisch. Es war tatsächlich, da saßen wir dann am nächsten Abend sozusagen wieder hier in Berlin in der Küche, haben unseren Kartoffelbrei aus den Tüten aufgefuttert und sind uns einig, die Nummer in Polen, die hat uns echt vorangebracht. Philipp, seine Worte waren, ich bin durch die Nummer ein bisschen männlicher geworden. Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich auf solche Dinge mal einzulassen. Muss ja nicht gleich so völlig eskalieren wie bei uns. Aber man kommt näher zusammen. Und meine Empfehlung ist, Gemeinden sollten sowas häufiger tun. Gar nicht so viel Programm machen. Am Ende begegnest du Jesus in irgendeiner Weise immer. Und wenn du untereinander dir begegnest, weil man sich auch einfach aufraffen muss, weil man der eine müde ist, der andere keinen Bock mehr hat, das bringt voran. Das ist ja Shit. Ja, aber die Folge ist jetzt lang genug gewesen. Insofern war das eine zweite Sonderfolge heute. Die erste war ja mal ganz kurz, die war jetzt mal ganz lang. Wenn es euch gefallen hat, diese Geschichte, dann hinterlasst es doch in den Kommentaren hier auf Twitter, auf der Page oder auf Facebook. Da seid ihr ganz frei. Ich würde mich immer noch total freuen, natürlich darüber und natürlich auch der Lukas. Und ansonsten, wie gewohnt, jeden Montag eine Folge von uns auf offenbartcast.de über das Markus-Evangelium aktuell. Später bestimmt noch was anderes. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht, was auch immer da auf euch ist. Und freue mich, wenn ich wieder mal was von euch höre. Ihr hört auf jeden Fall von uns. Bis dahin, bleibt wertvoll.